Heute reden wir mit einem Unternehmer, der uns zukunftsrelevante Einblicke in Consulting und Learning gewährt.
Recruiting neu gedacht. Film meets HR. Step-up Film meets Topf und Deckel. Zwei Experten, ein Podcast. Über neue Wege, wie Sie das richtige Personal finden und modernen Input zum HR-Management. Mit Karl Hacker, Geschäftsführer der Topf und Deckel Personalberatung. Tobias Beer und Florian Seiler, den Geschäftsführern der Recruiting-Videoproduktion Step-up Film. Und jetzt viel Spaß beim Step-up Podcast.
Und heute zu Gast im Steffa-Podcast der Unternehmer, Learning-Experte und einfach unglaublich sympathisch bodenständige Martin Nielsen. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön. Hallo Karl, hallo Flo. Das ist überaus sympathisch, das hast du jetzt improvisiert, oder? Ja. Das war gar nicht abgestimmt, ja?
Freut uns. Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja tatsächlich heute erst kennengelernt. Sehr sympathisch und offensichtlich Learning-Experte. Ist das so?
Also ich selbst würde mich nicht als solcher bezeichnen, ja. Aber ich habe viel mit Lernen zu tun und kann viel aus dem Nähkästchen Geschichten erzählen darüber. Aber ich habe es tatsächlich weder studiert noch sonst irgendwie, könnte jetzt keinen Blog dazu machen oder sowas, ja.
Wie kam es dann zur Nielsen Consulting GmbH?
Ja, Nielsen Consulting, das ist ja meine Firma. Ich hatte davor auch schon eine andere Firma mit anderen Partnern zusammen und tatsächlich ist Geschichte einfach die, dass ich einfach von Anfang an Unternehmer war. Ich war selbstständig sehr, sehr früh, also mit 18 Jahren bereits, hatte mit 21 meinen ersten Mitarbeiter und so. Und so hat sich das einfach ergeben. Und tatsächlich war es dann so, dass ich für einen Automobilhersteller hier in München einige Schulungen gehalten hatte, weil ich in einem Bereich Spezialist war und habe gemerkt, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich das als Firma dann auch aufgebaut habe. Ist einfach eine tolle Sache gewesen. Damals waren Schulungen noch hier. Ich mache eine PowerPoint, setze mich an den Rechner, Beamer und los geht's. Erzähl dann irgendwas. Das Schöne war, man bekommt dann nach ein paar Tagen sofort das Feedback von den Leuten und in welchem Beruf hat man das schon. Ja? Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
In der Gastro, es gibt noch andere Bereiche, die mit dem unmittelbaren Feedback sehr schön. Hat sich das verändert dann an der Stelle, dieses unmittelbare Feedback?
Ja, irgendwann natürlich mit der Firma, dann hat man Mitarbeiter, die machen das dann. Man selbst hält immer weniger Schulungen. Das Feedback bekommt man dann indirekt dann eher zugesprochen. Es ist dann auch teilweise wirklich über die Mitarbeiter selbst. Man gibt dann Tipps weiter, man ist dann so eine Art Mentor für die Mitarbeiter. Die sehen dann, dass gewisse Kniffe auch gut funktionieren und das spiegeln die einem und das macht dann auch Spaß, ja. Ich hatte vorher noch mit anderen Partnern eine andere Firma und da hatten wir dann uns bereits auch in unserer Kundschaft stark etabliert. Hatte dann aber mich entschieden, eine eigene Firma zu gründen, das war die Nielsen Consulting. Ja. Damals haben schon die ganzen Leute gesagt, hey, geh doch zum Nielsen. Deswegen hatte ich die Firma auch so genannt. Das ist mir bis heute ein bisschen unangenehm, dass die Firma nach mir heißt. Ja. Klingt so eitel ein bisschen, aber tatsächlich können damit die meisten Leute in dem Umfeld etwas anfangen. Und deswegen ist es so entstanden. Es war dann auch so, Firma gegründet, mit sehr viel Unterstützung und Support vom Kunden auch. Und sofort waren dann 3, 4, 5 Mitarbeiter am Start, die schon darauf gewartet haben und gesagt haben, endlich machst du da was und endlich, wir wollen dabei sein. Und es war von Anfang an und ein Stück weit bis heute, glaube ich, ein Unternehmen auf Augenhöhe. Man begegnet sich auf Augenhöhe, man begegnet sich mit viel Respekt und es soll möglichst wenig steif sein, das Ganze. Letztens erst in einem Meeting gesagt, eigentlich empfinde ich das so, dass ich keine Mitarbeiter habe, sondern Mitstreiter. Das Problem, wenn man so will, was ich aktuell habe, ist, dass die Firma eine Größe erreicht hat, wo das so nicht mehr funktioniert. Ja? Okay. Und darüber mache ich mir gerade sehr viel Gedanken, ja.
Vielleicht die kleine Anekdote, wir führen ja dann doch immer das Vorgespräch mit dazu. Ich habe mich köstlich amüsiert mit der Geschichte zu deinem Stiefvater, weil ich eingangs gesagt habe, sehr bodenständig und der Besuch im Büro.
Ja, mein Stiefvater hat mich besucht. Wir waren verabredet zum Mittagessen. Ich habe ihm die Adresse gegeben und ich erzähle zu Hause einfach nicht so viel, was ich mache. Also erstens ist es vielleicht doch zu abstrakt und zum Zweiten halte ich das nicht immer so für notwendig einfach. Ich habe ja ein Firmenkonglomerat, muss man dazu sagen. Also es sind 3 Firmen. Eine gehört mir alleine und die anderen bin ich halt beteiligt. Wir sind alle im gleichen Büro auch. Führt dazu, dass an der Tür 3 Firmennamen stehen. Und nur einer trägt den Namen Nielsen, abgesehen davon. Mein Stiefvater kommt rein, sieht mich nicht gleich, fragt den nächsten Mitarbeiter, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo der Herr Nielsen sitzt? Die schauen an, ja, da hinten in dem Büro, okay. Er geht quer durchs Büro ins Eckzimmer, sieht mich, begrüßt mich. Ah, hallo Martin, da bist du ja. Wie hast du das eigentlich geschafft als Freiberufler, dass du hier das schönste Büro kriegst? Und die Mitarbeiter, die das mitbekommen hatten, die hatten dann alle erstmal gelacht oder komisch geschaut.
Ja, aber unterstreicht diese erste Wahrnehmung auf alle Fälle. Du hast ja gesagt, du musst dich selber verändern, mit dieser Situation auseinandersetzen, Thema Führung jetzt eine gewisse Größe entwickelt. Was waren so die größten Schritte oder woran machst du es fest?
man macht sich da schon kognitiv Gedanken dazu, aber auch viel Gefühl einfach. Wenn man das Gefühl hat, man verliert sich so ein bisschen aus den Augen und man verliert ein bisschen den Draht, dann verändert man einfach was. Das sind viel mehr Dinge, von denen ich es abhängig mache, weil es einfach von den Menschen noch abhängt. Wenn das Team so tickert, dann muss ich es vielleicht anders machen. Wenn das Team anders tickert, muss ich es wieder anders machen. Wenn ich feststelle, gerade neuere Mitarbeiter, die dazukommen, behandeln mich wie so einen klassischen Chef. Das ist dann richtig weird. Das ist echt komisch. Eigentlich will ich das nicht, aber ich muss ihm auch Zeit geben. Das muss der dann auch merken, irgendwie, wie wir funktionieren hier. Es ist nicht total hemdsärmelig, muss man dazu sagen. Wir sind eine Consulting-Firma, da gehört eine gewisse Professionalität einfach dazu. Das ist halt so. Da gibt es Weiterbildungsmaßnahmen und alles mögliche, Personalgespräche, alles, was dazugehört. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn einer mal ein Problem hat und einfach vielleicht auch nicht so performen kann, wie er es von sich selbst vielleicht auch erwartet, dann soll er merken, er kann auf die Führungskräfte oder auf mich auch direkt zugehen, das Gespräch suchen und es wird jetzt auf eine Art und Weise geantwortet, die einfach eine gewisse Empathie ausstrahlt. Das ist mir sehr wichtig. Das ist auch nichts, was ich jetzt schulen kann im klassischen Sinne, sondern das kann man nur irgendwie vormachen. Ne? Das versuche ich mal mit Erfolg, mal mit weniger Erfolg. Wir sind alle nur Menschen, ja, aber das ist das, was wir versuchen. Tatsächlich ist es so, wir sind in diesem Umfeld Consulting und Projektmanagement und so weiter. In diesem Business hier ist teilweise recht hart auch. Da versuchen wir bei der Nelson Consulting auch so ein bisschen so eine Insel der Glückseligen zu sein. Das ist tatsächlich ein Begriff, den die Mitarbeiter geprägt haben. Das ist ein Rückzugsort ist für die Mitarbeiter, wo sie sagen, okay, hier fühle ich mich auch ein bisschen verstanden und hier kann ich auch mal erzählen, was ich vielleicht nicht weiß oder wo ich vielleicht unsicher war und so weiter. Und so soll es eigentlich sein.
Das klingt ja dann, als hätten deine Mitarbeiter bei dir einen pauschalen Safe Space, was ich total großartig finde.
Es soll sich so anfühlen, aber sie müssen schon arbeiten. Ne? Klar, ich glaube, die Leute bringen dann auch eine gute Leistung, wenn sie Freude an der Arbeit haben, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie halt keine Angst haben. Es sollte konstruktiv bleiben. Aber ich muss auch sagen, meine Mitarbeiter hören sich das hier vielleicht auch an und die werden dann vielleicht sagen, ja, naja, ganz so stimmt's ja nicht. Die hat mir da letzte Woche ganz schon mal einen reingedrückt. Ja. Passiert natürlich schon auch. Aber es sollte halt einfach wertvoll bleiben, ja, respektvoll und so weiter.
Heißt es, dass das Thema HR-Management komplett bei dir liegt?
Ja, das heißt es. Tatsächlich ist es so, HR ist natürlich ein Begriff, schon immer gewesen. Wenn wir Leute versucht haben zu rekrutieren, dann war neben der Kompetenz, die ja Grundvoraussetzung ist, uns sehr, sehr wichtig, dass die Chemie stimmt, dass die Leute ins Team passen, weil wir einfach ein junges, familiäres Startup-Unternehmen waren am Anfang natürlich. Und wenn dann ein, zwei Leute reinkommen, die nicht reinpassen, die können sehr viel zerstören, sehr viel kaputt machen. Deswegen habe ich mir etwas ausgedacht. Wir machen das nur über Mundpropaganda, also nur über Netzwerk. Das heißt, die Leute, die die Kompetenz besitzen für diese Art von Tätigkeit, die kennen wir normalerweise schon aus dem Umfeld. Es geht also vielmehr darum herauszufinden, wer fühlt sich wo wohl, wer vielleicht nicht, wer ist wechselwillig, wer sucht etwas Neues, wer will eine Veränderung, in welche Richtung geht das und wer passt vielleicht auch einfach zu uns. Wenn wir irgendwo ein neues Projekt hatten, ich habe dann vielleicht ein, zwei, drei Leute gebraucht, dann hatte ich eine große Runde organisiert mit den Mitarbeitern und habe einfach gefragt, okay, das Projekt steht an, brauche Leute, die das und das können, die so und so funktionieren. Kennt ihr jemanden? Müsst ihr nicht gleich beantworten, macht euch Gedanken, sprecht die bitte an.
Habt ihr dann mit Boni gearbeitet, Empfehlungsboni?
Wir haben dann auch mit Boni gearbeitet. Es war dann so, dass im Erfolgsfall haben die Mitarbeiter einen ordentlichen vierstelligen Betrag bekommen auch. Theoretisch war die Vereinbarung die, dass wenn er die Probezeit übersteht, dann bekommen sie das Geld. Aber wir haben es immer gleich sofort ausbezahlt, weil man merkt dann doch recht schnell, wenn die Chemie stimmt. So ein Belohnungssystem ist immer besser, wenn die Belohnung sofort kommt. Da passiert was im Kopf, ja. Und das wollen wir natürlich dann auch nutzen. Hatten das aber auch gekoppelt damit, dass während der Probezeit die Mitarbeiter so eine Art Mentorenschaft für die neuen Mitarbeiter übernehmen müssen. Es soll nicht nur darum gehen, Geld abzuziehen und hurra, sondern sie müssen dann auch eine gewisse Verantwortung mitliefern.
Wenn jemand so ein Benefitsystem einführt bei Mitarbeiterempfehlungen, welche Summe setzt man?
Ich hatte das mal angepasst, aber das bewegte sich immer zwischen 3.000 und 5.000 Euro. So. Und das ist für einen Mitarbeiter, der quasi dann Kontakt herstellt, schon eine ordentliche Summe. Aber tatsächlich ist es auch so, wenn ich jetzt hier einen echten Recruiter beauftrage und sowas, dann sprechen wir von einem großen Faktor dieses Betrages.
Absolut.
Hattet ihr denn dann trotz dieser persönlichen Empfehlung Probleme, die richtigen Leute zu finden? Oder habt ihr dann auch Leute bekommen, wo ihr gesagt habt, oh,
viele Jahre hatten wir tatsächlich gar niemanden ausgestellt, aber irgendwann hat die Firma dann eine gewisse Größe erreicht. Dann bleibt das nicht aus, dass man auch einen Fehlgriff macht. Mhm. Tatsächlich ist es schon ein paar Mal passiert, dass dann sehr loyale, langjährige Mitarbeiter, die jemanden empfohlen haben, der dann einfach nicht funktioniert hat, sich dann auch regelrecht entschuldigt haben oder einfach sich entschuldigt haben. Auch da war es einfach immer wichtig, dass man das während der Probezeit einfach versteht, war tatsächlich immer einvernehmlich. Es hört sich an wie eine Beziehung, wenn ich das so sage. Ist aber auch ein bisschen so. Es ist eine emotionale Geschichte auch, viel mehr als man denkt. Entgegen der weitläufigen Meinung ist es auch nicht so, dass irgendein Chef Spaß daran hat, jemanden zu kündigen. Also überhaupt nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich habe viel mehr schlaflose Nächte wegen sowas wie der Mitarbeiter selbst und mache mir da wahnsinnig den Kopf. Wir haben es meistens auch geschafft, auch die Leute sogar weiter zu vermitteln zu anderen Firmen. Weil es ist ja nicht so, dass diejenigen nichts können. Sie funktionieren nur nicht in unserer Firma vielleicht. Ja? Das hat man als Unternehmer dann auch einen ganz guten Blick irgendwann. Stärke, Schwächen und so weiter. Oder wie tickert der? Was braucht der? Was kann er wirklich gut? Das ist dann zum Schluss eher so eine Art Beratungsgespräch wie ein Kündigungsgespräch. Ja? Wenn man das so sieht und so macht, dann bleibt das aus meiner Sicht aber auch menschlich wertvoll. Man baut demjenigen auch eine Brücke. Und im besten Fall ist es so, dass danach beide Seiten glücklicher sind wie vorher. Das ist zumindest das Ziel. Also am Ende des Tages lasse ich ihn ja los, er lässt auch los, gezwungenermaßen vielleicht in dem Fall. Man hat dann auch keine Verantwortung mehr für diese Person. Das ist natürlich schon eine Sache, die einem bewusst sein muss. Letztlich fühle ich mich besser, wenn ich so vorgehe. Und ich glaube, der Mitarbeiter auch.
Schon interessant, weil ich meine, wenn es eine Empfehlung ist, dann hast du ja nochmal diese zweite Beziehung, die da mit dem Spiel ist. Und was hat das für eine Wirkung aufs Team? Das muss schon immer nicht wohl überlegt sein, sondern gut kommuniziert sein dann, warum es nicht funktioniert. Das, was du gerade gemacht hast oder was ihr da praktiziert, so ein ordentlich wohlwollendes Exit-Szenario aufzubauen, ist halt wieder die beste Vorbereitung auf Mitarbeitergewinnung, weil du keine schlechten Kununu-Bewertungen beispielsweise riskierst, sondern eher diesen Support noch mitgibst. Ganz wichtiger Aufwand, der von allen Unternehmen betrieben werden sollte.
Absolut richtig. Also wir hatten das ja eher intuitiv so gehandhabt, aber du hast völlig recht, hat eine gewisse Komplexität, wenn Mitarbeiterinnen empfehlen, es funktioniert nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass ich als Unternehmer nicht als erstes kapiere, dass das nicht funktioniert, sondern derjenige, der die Mentorenschaft hat, selbst. Der hat ihn ja empfohlen und das ist ihm selbst unangenehm. Derjenige kommt normalerweise dann zu mir und sagt, du pass auf, Martin, das hat so nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und oftmals war es sogar so, dass die auch schon gesprochen haben, dass er sich gar nicht so wohl fühlt, dass er sich irgendwie verbiegt, bewusst oder unbewusst. Und da braucht es ein kleines Gespräch dazu. Und da werde ich sozusagen dazugezogen und muss dann auch die Entscheidung treffen natürlich. Das ist dann schon meine Aufgabe. Aber da passieren viele Dinge vorher schon.
Setzt ihr irgendwelche Tests ein? Persönlichkeitstests, Kulturtests?
Ja, allerdings nicht per se. Also wir machen jetzt keine Persönlichkeitstests grundsätzlich vor jeder Einstellung oder sowas. Das machen wir nicht. Mhm. Aber wir machen das alle zwei Jahre ungefähr, wenn wir mal wieder einen Hub an neuen Mitarbeitern haben. Weil mir einfach wichtig ist, dass die Leute diese Selbsterfahrung machen, so einen professionellen Test mal zu machen, über ihr eigenes Profil, über ihre eigenen Stärken, Schwächen. Wieso tickern sie so, wie sie tickern? Es gibt ja immer so diese Vorstellung, ich habe hier eine Schwäche und an der muss ich arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht grundfalsch. Sondern es geht vielmehr darum, zu erkennen, wo sind meine Stärken und ich möchte mich dorthin bewegen, wo ich diese Stärken auch entsprechend ausspielen kann. Ne? Darum geht es ja viel mehr. Und sowas kann man erkennen in diesen Tests.
Genau, Fokus auf das, was gut funktioniert und die Schwächen einfach im Griff haben.
Genau, also meine Hauptaufgabe als Chef in Anführungsstrichen ist es herauszufinden, wie die Leute tickern, wie funktionieren sie wirklich, welche Fähigkeiten haben sie, vielleicht auch Fähigkeiten, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Der Stille im Hintergrund, der aber richtig Ahnung hat, ja, wie finde ich das heraus? Das ist meine Aufgabe, das herauszufinden und die Leute dann entsprechend zu positionieren im Unternehmen.
Super spannend den Punkt jetzt gerade, weil wir uns ja gerade voll in Richtung Mitarbeiterentwicklung, Learning gerade da rein manövrieren. Eine Frage vielleicht vorher noch. Hast du neben dir noch einen HR-Manager und wann würdest du anderen Unternehmen empfehlen, jemand fürs HR-Management einzusetzen?
Wir haben keinen HR-Manager aktuell. Das mache ich quasi selbst, beziehungsweise ich bin nicht der einzige Geschäftsführer. Wir sind in der Geschäftsleitung zu dritt. Und das machen wir alle gleichermaßen. Haben wir noch ein paar Teamleiter mittlerweile auch. Aber das klassische HR-Management machen wir zusammen. Die Diskussion, brauchen wir einen echten professionellen HR-Manager? Die führen wir seit ungefähr einem Jahr. Jetzt muss man sagen, die Firma hat jetzt eine Größe von 35 angestellten Mitarbeitern. Wir sind ein Firmenkonglomerat, ein kleiner Firmenverbund und zusammen sind wir ungefähr 60 Mitarbeiter. Also das ist so die Größenordnung, von der wir hier sprechen. Lass uns bleiben bei diesen 35 Angestellten. Ich glaube, das ist so eine Schwelle, wo man spätestens über einen HR-Manager sich Gedanken machen sollte. Das ist etwas, was ich heute sagen kann.
Deckt sich tatsächlich mit den Erfahrungen, die ich auch mache, immer diese Schwelle 25, 35, vielleicht kann man 40 Mitarbeiter noch irgendwo handeln, aber zum Schluss liegt der Fokus der Geschäftsführung ja doch irgendwo in einem anderen strategischeren Aufgabenfeld.
Also ich kann jeden verstehen, der da zögert. Ich selbst ja auch. Man rechnet ja auch. Man ist ja nicht nur irgendwie verliebt in die Tätigkeit an sich, sondern man ist ja auch buchhalterisch irgendwann mal geschult als Geschäftsführer gezwungenermaßen. Und man nimmt einen Taschenrechner in die Hand, rechnet sich das aus, wie viel kostet so ein HR-Manager und wie viel von meiner Marge geht dann weg und wie steigen meine Allgemeinkosten und so weiter und so fort. Das muss ich mich ja alles überlegen. Und das ist dann schon so. Bei 30 Angestellten einen Vollzeit-HR-Manager, der einfach nur Geld kostet sozusagen. Mal ganz platt gesagt, das muss man sich ja überlegen. Das muss ja funktionieren auch. Ich kann jedem nur sagen, es wird einen spüren spürbar entlasten und wird der Firma nochmal einen guten Hut nach vorne geben.
Neben dem Consulting hat eure Firma ja eine andere Hauptdomäne, sagen wir es mal so. Das ist das Learning. Bericht uns doch mal da ein bisschen drüber. Was macht ihr da im Speziellen?
Also du hattest mich ja einleitend als Learning-Experten bezeichnet. So würde ich mich ja nicht bezeichnen, weil ich habe eigentlich davon keine Ahnung. Keine Ahnung in dem Sinne, dass ich es nicht studiert habe, dass ich da jetzt keinen Blog dazu habe. Ich habe kein Buch geschrieben oder so. Ich möchte auch kein Buch promoten hier, also schon mal kleiner Spoiler. Sondern ich liebe diese Tätigkeit an und für sich und das war von Anfang an ein fester Bestandteil der Firma, auch Schulungen durchzuführen. Und Schulungen haben sich sehr stark verändert in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Also wir sprechen heute viel mehr von E-Learning oder von Web-Based Trainings, von verschiedenen Medien, die man nutzen kann oder Werkzeugen generell, die man nutzen kann, um Wissen zu vermitteln. Dazu gehört einfach auch, was für Lerntypen gibt es vielleicht, wie viel Sinne kann ich ansprechen von einer Person, weil ich dadurch auch das Lernerlebnis effizienter gestalten kann, wie funktioniert das genau? Plötzlich sind wir dann irgendwo dabei, psychologische Abhandlungen zu lesen über dieses Thema. Was funktioniert hier eigentlich im Kopf? Wann bilden sich Synapsen und so weiter und so fort? Das sind alles so Sachen, die gehören dann irgendwann zum Grundwissen dazu. Unglaublich faszinierender Bereich, glaube ich. Bei uns ist es so, dass diese Schulungen, wie sie vor 20 Jahren waren, zum Beispiel bei unserem Hauptkunden hier in München, die auch ein Schulungszentrum haben und so weiter, da hatte man anfangs Schulungsräume, hat eine PowerPoint gehabt und hat dann den Leuten irgendwas beigebracht. Hat irgendwie auch funktioniert, ja. Aber man hat auch festgestellt, dass ein sehr hoher Prozentsatz dessen, was vermittelt worden ist, auch vergessen wurde. In wenigen Wochen. Gibt es auch Studien dazu, ganz interessant. Und dann hat man verschiedene Maßnahmen eingeführt, so ein Training on a Job oder ein Support oder ein Coaching und so weiter, dass die Leute irgendwie danach noch am Arbeitsplatz weiter begleitet wurden, um sicherzustellen, dass die Leute das auch wirklich können. Ist halt sehr aufwendig, auch sehr teuer, sehr effizient sicherlich, aber spätestens mit Corona ist klar, dass ich nicht immer nur den Leuten auf dem Schoß sitzen kann. Das geht nicht. Diese digitalen Medien sind jetzt da sehr stark im Vormarsch. Also es funktioniert nicht alles digitalisiert, gerade in diesem Bereich. Man muss die Menschen betrachten und das kann ich nicht gezwungenermaßen digitalisieren. Aber Digitalisierung heißt ja nicht nur irgendwie Bits und Bytes, sondern das kann eben auch sehr kreativ genutzt werden. Also Stichwort ein Film beispielsweise. Ein Film transportiert sehr viele Emotionen. Das kann ich über eine PowerPoint vielleicht nicht so gut, über einen Text oder selbst über einen Call vielleicht nicht so gut, weil ich gezielt zum Beispiel einen Spannungsbogen aufbauen kann und so weiter und so fort. Da funktionieren einige sehr gute Sachen. Das kann ich aber auch kombinieren mit verschiedenen neue Technologien. Web-based Training ist ja prinzipiell mal vielleicht eine HTML-Seite oder das ist vielleicht auch gewürzt mit ein bisschen Gamification, dass ich spielerische Ansätze nutze, um etwas zu lernen. Auch das weiß man, wenn ich etwas spielerisch erfasse, dann bleibt es besser hängen einfach. Um bei der Digitalisierung zu bleiben, es gibt so Begriffe wie Virtual Reality oder Augmented Reality. Immersive Erlebnisse sind jetzt ganz angesagt. Ja. Das sind nicht nur Begriffe, sondern das, wenn man mal gemacht hat, wenn man das erlebt hat, ist sehr, sehr wirkungsvoll, sehr, sehr bereichernd und sehr faszinierend, wie ich finde. Also ich bin jetzt 47 Jahre alt, also nicht nur für Techies, die 20 Jahre alt sind, sondern auch für so alte Recken wie mich. Ja.
Du hast vorhin gesagt, es gibt Bereiche, wo es nicht funktioniert, die digitalen Medien. Hast du ein Beispiel?
Ich glaube, gerade was Persönlichkeitsentwicklung angeht oder so, oder auch konkrete Problemlösungen, die vielleicht auch nicht nur ein technisches Problem darstellen, sondern auch eher mit emotionalen Randbedingungen zu tun haben, das würde ich jetzt nicht unbedingt digitalisieren, ja, so etwas zu lösen.
Bleiben wir doch mal bei den Vorteilen von Video.
Wie kommst du da drauf?
Du hast gerade gesagt, Video ist ein unwahrscheinlich tolles Mittel im Learning-Bereich. Wir verwenden ja Video auch jetzt im Recruiting-Bereich. Was hältst du denn davon?
Sehr viel. Wie ich schon gesagt habe, ich kann Emotionen damit transportieren und das funktioniert meines Erachtens auch in beide Richtungen. In beide Richtungen heißt zum einen, als Firma, der ich Mitarbeiter suche, reicht es heutzutage meines Erachtens nicht aus, einfach nur zu sagen, ich zahle dir ein tolles Gehalt und du hast einen tollen Schreibtisch und einen tollen PC. Das reicht so nicht. Gerade im IT-Bereich beispielsweise, da haben wir jetzt auch viele Erfahrungen gemacht. Die Leute, die wissen, was sie wert sind und die locke ich nicht, weil ich jetzt 3 Euro mehr zahle oder so, sondern die locke ich mit interessanten Aufgaben, die locke ich mit einem interessanten Team, die locke ich mit einem coolen Büro, was jetzt irgendwie auch nicht nur repräsentativ ist, sondern einfach sexy ist. Das muss irgendwie die Leute ansprechen. Wie will ich das transportieren? Ich kann mich jetzt hinstellen, auf die Stellenausschreibung draufschreiben, wir sind cooler wie die anderen, ja? Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Aber wie kann ich das transportieren? Und da glaube ich, ist so ein Video einfach ein guter Weg. Da kann ich einfach mal ein bisschen zusammenstellen, wie das Team wirkt, dass man auch mal Spaß hat, dass man aufeinander zugeht, dass man vielleicht auch irgendwelche Bereiche hat im Büro, wo man ein bisschen entspannen kann beispielsweise und so weiter. Voraussetzung, dass es funktioniert, ist natürlich, was man auch cool ist. Ist ja klar.
Sowieso. Ja, aber es braucht einfach den Beweis dafür. Die Stellenanzeige ist einfach die beweislose Behauptung, das gibt es bei uns. Im Video ist es erlebbar und es spricht halt die Leute an, die das wertschätzen. Nur als eine Anekdote, wir haben vor einem Jahr ungefähr eine Assistenz zu besetzen gehabt. Dann haben wir ein Gespräch geführt, überragendes Ergebnis, 12, 14 Bewerbungen, glaube ich sogar. Und die erste Kandidatin, die wir gesprochen haben, kam zu uns und hat uns erzählt, wie schrecklich das bei ihr ist und Corona und Chef Choleriker und direkte Assistenz und viel zu viel Arbeit und dann alleine gelassen. Und sie hat uns abgesagt. Aus dem Grund, weil wir zu familiär sind. zu nahbar. Das war tatsächlich der Grund. Sie hat gesagt, ihr seid so ein eingeschweißtes Team.
Interessant, ja. Aber ist auch die Typsache. Ja. Ich kann das schon verstehen. Also es gibt ja unglaublich verschiedenartige Menschen, wenn man mal so will. Ja. Ich finde es ehrlich gesagt toll, wenn ein Mensch das von sich weiß und sagt, toll, was ihr macht, aber es ist nicht meins. Ja.
Ich sage aber, diese Gespräche kannst du dir einfach sparen. Und das ist meiner Meinung nach der Vorteil von Video, weil du eine unglaubliche Effizienzerhöhung dadurch hast, weil sich von vornherein nur Leute bei dir bewerben, die sagen, hey, das ist cool.
Du führst im Endeffekt eine Qualifizierung durch. Und das bringt natürlich einiges nach vorne. Vielleicht sinkt dadurch sogar die Zahl der Bewerber, aber deine Bewerbungen werden, wie soll man sagen, besser.
Ja, würdest du so unterstreichen, dass das eine Strategie ist, einfach allein, dass du durch weniger Bewerber effizienter werden kannst?
Auf jeden Fall. Also die Leute, die sollen ja ruhig sehen, wer wir sind und dann auch schon im Vorfeld entscheiden, das ist nicht für mich. Da sparen wir uns beide Zeit natürlich, ja. Ist ja nur ehrlich, ja. Also selbst wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin, was vielleicht vergleichsweise altbacken ist und irgendwie so funktioniert, wie Firmen vor 20 Jahren funktioniert haben und so, das klingt jetzt vielleicht despektierlich, wenn ich das so sage, aber das wird auch verschiedene Menschen ansprechen, die vielleicht sagen, ich brauche jetzt das moderne Zeug nicht und so, ich will das so und so machen. Kommt auch auf die Branche auch drauf an, ja. Das ist auch eine gewisse Form von Authentizität, ja. Und das kann man auch darstellen und dann ist es eben so.
Wenn wir auch mal, ich glaube, ganz zu Beginn im Podcast gemacht, Wirksamkeit von Video, weil das war für mich immer so eine Sache, mich auch Tobi und Flo oder mir viel Einblick erstmal gewährt. Und ich kann mich an eine Zahl erinnern, dass Text und oder grundsätzlich erstmal statisches Material nur 10% der Informationen erlaubt zu speichern, Video aber 90%. Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Ja, es gibt verschiedene Studien, es gibt verschiedene Zahlen dazu. Also wir sprechen dann immer vom Lernen mit allen Sinnen. Das ist halt so, dass wenn ich nur etwas lese, habe ich so und so viel Prozent. Wenn ich etwas lese und höre, etwas mehr. Wenn ich lese, höre und vielleicht noch ein Video dazu habe, bewegende Bilder, dann ist es noch mehr. Und natürlich zum Schluss dieses Gamification, ich bewege mich dazu, ich ertaste vielleicht sogar etwas. Erinnert ein bisschen an den Waldorf-Ansatz sicherlich. Ja, da hat man das schon mal gehört, wobei das auch hier verschiedenartig zum Einsatz kommt. Rein wissenschaftlich betrachtet ist es tatsächlich so, wenn ich wirklich eintauche mit allen Sinnen in ein Thema, dann bleibt natürlich mehr hängen. Das ist halt der Punkt.
Eingangs haben wir dieses Thema Learning angesprochen. Wie sieht denn eure Dienstleistung konkret aus? Welche Lösungen bietet ihr denn für Unternehmen? Welche Themenfelder behandelt ihr?
Tatsächlich ist es so, wir werden oft angefragt für ganz gezielte, gekapselte Lernprojekte. Also es gibt ein neues Thema, es wird ein neues System irgendwo eingeführt, ein neuer Prozess irgendwo eingeführt und dann soll man ein Schulungskonzept entwickeln und das eben machen. Bei den ersten Kickoff-Terminen ist es aber so, dass man sehr schnell merkt, okay, einfach ein fertiges Ergebnis, welches man über den Zaun schmeißen kann, mit einem Schulungskonzept drüber stülpen und dann schulen und dann sind alle froh, funktioniert so nicht. Sondern man muss sehr viel früher ansetzen. Wir sprechen ja oftmals, gerade in großen Unternehmen, von Veränderungsprozessen, von Change Management. Und der Ansatz muss viel früher beginnen. Also beispielsweise wird irgendwo ein neues System, SAP, eingeführt. Da machen sich wahnsinnig viele Leute in der IT Gedanken darüber, wie das genau aussehen muss. Da gibt es dann User Experience und so weiter, dass man auch ganz früh schon sich Gedanken macht, wie soll das für den Anwender dann auch aussehen. Parallel dazu wäre es aber auch sehr sinnvoll, dass man ähnlich viel Augenmerk setzt auf die Art und Weise, wie ich diesen Rollout dann auch frühzeitig kommuniziere. Das ist noch nicht Schulung, aber tatsächlich ist es eine Grundvoraussetzung für eine gute Schulung, die, wenn ich sie irgendwann machen möchte. Das heißt, wenn ich wie bei einer Kampagne beispielsweise auch sehr, sehr früh ein Thema anteaser und es interessant mache und sage, hier wollen wir besser werden, das machen wir auf folgende Art und Weise. Ihr dürft euch schon freuen. Wenn ich das gut mache, dann werde ich später auch bei der Schulung sehr viel erfolgreicher sein. Das ist auch jetzt nicht wirklich was Neues, aber es wird so selten gemacht. Oder es wird so selten mit dem gleichen Augenmerk gemacht, wie vielleicht auf die IT oder so. Ja. Das nächste ist, dass leider Gottes, gerade in großen Unternehmen, der einzelne Mitarbeiter nicht nur eine Veränderung erlebt, sondern vielleicht 10, 20 Veränderungen parallel. Und jeder will, dass er das tut. Ja, manchmal ist man überfordert, aber man ist zumindest genervt davon. Ja. Und wie schaffe ich es jetzt, die Themen auf eine Art und Weise darzustellen, dass er nicht mit zu viel Informationen, die ihn vielleicht gar nicht interessieren, weil sie zu wenig personalisiert sind, zu überrennen. Und da gibt es natürlich digitale Möglichkeiten dazu. Natürlich wissen wir heute, dass eigentlich jeder ein Smartphone hat. Natürlich gibt es aber auch sehr viele Menschen, die sind 25 Jahre alt, können mit sowas sehr viel anfangen, weil es Digital Natives sind. Aber es gibt auch im gleichen Unternehmen Leute, die sind halt sogar noch älter ich mit meinen 47 Jahren und können mit sowas vielleicht nicht so viel anfangen. Auch die muss ich abholen auf die gleiche Art und Weise. Und das ist eine Herausforderung. Und auch das kann ich tatsächlich über digitale Medien lösen, die sich dann aber vielleicht so anfühlen dürfen wie digitale Medien. Die dürfen nicht abschreckend wirken. Früher habe ich eine Referenzkarte gemacht oder ein Plakat oder ein Handbuch. Macht man heute eigentlich nicht mehr so. Aber tatsächlich gibt es eine Menge Leute, die gerne was in der Hand haben. Und was man machen kann, man kann eine Referenzkarte machen, die aber angereichert ist durch Augmented Reality oder auch durch QR-Codes und so weiter. Das ist eine Sache, da denkt man sich zuerst, oh Gott, mit was kommt er jetzt an? Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann stellt man fest, hey, das ist wahnsinnig intuitiv, ich muss mir eigentlich keine Gedanken machen. Es geht auf mich zu, nicht ich muss mich auf das Thema zubewegen.
Jetzt tatsächlich eine Offenbarung. Nachname Hacker und wenig Ahnung von IT. Wenn du sagst, ich habe eine Referenzkarte und angereichert mit Augmented Reality, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du sagst, die wollen auch was in der Hand haben.
Wenn wir heute in YouTube reingehen und geben ein Augmented Reality, dann kriege ich unglaublich komplexe Sachen, wie irgendwelche Games auf so einem Tisch präsentiert werden, welche ich über so ein iPad dann anschauen kann. Wahnsinn. Wenn ich sowas im Unternehmen zeige, dann sagt er, es ist toll, aber kostet ja wahnsinnig viel Geld und geh weg damit. Ja. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt hier so ein Faltblatt und da steht jetzt einfach mal der neue Prozess drauf und da kannst du das anschauen. Das ist zwar nett, aber ist langweilig. Schaut auch fast keiner mehr an. Aber manche wollen etwas in der Hand haben, das ist einfach so. Wenn ich jetzt sage, ich reichere das an mit Augmented Reality, dann habe ich vielleicht das Prozessschaubild, was auf dieser Faltkarte abgebildet ist, kann das starten mit meinem Smartphone, was ich einfach nur drüber lege. Und kann auf dem Smartphone dann plötzlich genau dieses Prozessschaubild bewegt sehen, mit einer Stimme, die mir das genau erklärt. Das ist relativ einfach zu machen. Also das Teuerste an so einem Augmented Reality ist eigentlich immer die 3D-Animation. Aber wenn es zum Beispiel keine 3D-Animation ist, sondern nur ein Video, viel, viel günstiger. Oder was wir auch machen, wir haben eine Technik gefunden, mit der wir über einen Motion Suit auch 3D-Animationen sehr, sehr effizient, sehr, sehr schnell machen können. Sieht dann so aus, dass ich ein Faltblatt habe mit einem Prozess, starte mein Augmented Reality auf meinem Smartphone und dann läuft plötzlich ein 3D-Männchen über mein Blatt drüber, zeigt auf die verschiedenen neuralgischen Stellen und erklärt mir, was hier passiert. Es ist digitalisiert, aber es fühlt sich nicht so an.
Braucht es dafür eine gesonderte App?
Gibt es verschiedene Techniken dazu. Der Optimalfall wäre, dass in einem großen Unternehmen beispielsweise eine Schulungsabteilung zum Beispiel diese App beauftragt. Die ist auch jetzt nicht so umfangreich, aber es macht einfach Sinn, dass ich eine App habe. Das ist dann eine Schulungs-App. Mit der kann ich dann alle ARs, die ich im Unternehmen irgendwie verbreiten möchte, auch anschauen. Also ich brauche nicht für jedes Faltblatt eine eigene App oder sowas. Ja, das nicht.
Jetzt ist mir dieses ganze Szenario insgesamt ein bisschen klarer und auch der Ansatz. Also ich meine, häufig ist es so, Top-Management entscheidet, wir brauchen SAP. Dann wird es vielleicht irgendwann mal leise angekündigt. Ein gewisses Management-Level hat diese Information. Dann geht es raus zum gesamten Team, zur Belegschaft. Und 3 Wochen später heißt, ihr müsst jetzt damit arbeiten. Und natürlich, dann brechen ja 70% der Mitarbeiter erstmal weg, weil sie sagen, boah, ganz schön viel Neues. Und ihr setzt ja sozusagen in der Zeitstrahl schon deutlich früher an und weckt eine andere Erwartungshaltung bei den Leuten.
Also wir hatten angefangen mit Schulungen, haben festgestellt, dass Frontloading fehlt. Und deswegen tun wir uns so schwer in den Schulungen, weil die Leute wissen gar nicht, warum sie hier sitzen. Und dann hatten wir uns das Thema Kommunikation angeschaut und haben dort gemerkt, wir kommunizieren das Thema, wir bewerben Thema, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was hinten raus passieren soll. Das war so die Stimmung in der frühen Phase. Deswegen tun wir uns das an, sehr früh einzusteigen und bis zum Schluss beim Anwender dabei zu bleiben. Wohl oder übel. Das bedeutet, das, was ich in der frühen Phase verspreche, ich auch später einhalten muss. Ja?
Kurz im Vorgespräch in den Raum geworfen, ein Thema, mit dem ich mich natürlich viel beschäftige, wie mit Stefan im Sinne von Mitarbeitergewinnung. Jetzt haben wir einen sehr angespannten Kandidatenmarkt, trotz Krisen, es werden Mitarbeiter freigesetzt, aber es sind faktisch einfach deutlich zu wenig. Ist es sinnvoll für KMUs, in die Mitarbeiterbindung zu entwickeln, um einfach sich auf dem Arbeitgebermarkt attraktiver zu präsentieren? Um das wieder eben als Basis für eine Mitarbeitergewinnung zu schaffen.
Ja, also wie ich gelernt hatte, ist vielen potenziellen Mitarbeitern sehr wohl bewusst, dass eine gute Weiterbildung im Unternehmen auch sehr attraktiv ist und den Wert der eigenen Person auch steigert. Deine Frage ganz klar mit Ja zu beantworten. Es ist sicherlich wertvoll, als Unternehmen darin zu investieren und zwar auch sichtbar. Also dass auch die potenziellen Mitarbeiter einfach sehen, hey, die Firma tut das, hey, die hat das hoch priorisiert und baue nur etwas auf und hier bleibe ich nicht an einer Stelle stehen, sondern ich entwickle mich weiter. Und das ist auf jeden Fall ein Argument heutzutage. Die Welt ist im Wandel, wie man so schön sagt, aktuell wahrscheinlich mehr denn je. Wir wissen nicht, ob unsere Kinder vielleicht sich irgendwo bewerben, Unternehmen und die nächsten 30 Jahre dort bleiben. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so, sondern man macht sich dann viel mehr Gedanken, muss ich vielleicht Mandarin lernen oder sowas. Ja, das sind so ganz neue Gedanken, die wir vielleicht noch gar nicht kannten. Je besser und internationaler eine Firma aufgestellt ist im Bereich Weiterbildung, desto besser ist es wahrscheinlich.
Gerade wenn wir darüber reden, über Zielgruppen, wer sind denn meine neuen Arbeitgeber? Natürlich habe ich die junge Generation AR, VR und einfach digitale Learning-Angebote oder Entwicklungsangebote. Das zieht natürlich. Umgekehrt, glaube ich, kannst du das wissen, wahrscheinlich auch von Seniorinnen, vom erfahrenen Team gut im Unternehmen halten und bestimmt irgendwelche Lösungen entwickeln, um, wie gesagt, diesen Wissenstransfer einfach auch zu schaffen. Boah, keine Frage drin, gell? Ja. Aber soll ich noch ein bisschen weiterreden?
Ich kenne das ja selbst mit Selbstunternehmen und wenn ich jetzt irgendwie ein neues Logo brauche oder sowas, dann denke ich mir auch, oh Mann, muss ich da jetzt eine Firma beauftragen? Die kostet mich dann irgendwie so und so viel 1000 Euro und dafür habe ich ein Logo, das kann ich doch selbst irgendwie. Und dann mache ich es selbst irgendwie und stelle fest, es ist Müll. Hätte ich doch jemanden beauftragt, der sich damit auskennt. Ja? Das kann man natürlich auch auf Weiterbildung münzen, das kann man auch auf andere Sachen münzen. Wie du sagtest, im Recruiting-Prozess beispielsweise mal einen ordentlichen Image zu machen. Mhm. Kann sehr wertvoll sein. Ja? Sowas kann man machen. In der Weiterbildung, wenn ich etwas mache im Bereich Augmented Reality beispielsweise, im Bereich Virtual Reality, es muss nicht so teuer sein, wie man denkt. Also durchaus auch für KMUs interessant. Das ist mal das eine. Gerne einfach mal nachfragen. Ja? Und das zweite ist, wenn ich so etwas mache, das ist sehr schnell sehr sichtbar, wenn ich es zum Beispiel auf der Homepage oder auch in sozialen Medien platziere und gibt der Firma gleich einen ganz anderen Anstrich. Man kennt sich damit aus, man ist damit bewandert, man befasst sich damit tagtäglich und das zieht die Leute an. Aus meiner Sicht, Weiterbildung kombiniert mit Digitalisierung auf eine Art und Weise, dass sie nicht wehtut, sondern dass sie attraktiv wirkt für verschiedene Altersgruppen, ist eine sehr wichtige Sache.
Würde ich de facto einfach so unterschreiben. Mein Appell an alle Entscheiderinnen und Entscheider da draußen, sich dahingehend mutig zu fühlen und einfach mal mit auseinanderzusetzen. Dann kann man einiges bewegen und das Unternehmen entsprechend positionieren.
Wir müssen heute unsere Firmen, klein wie groß, sehr attraktiv gestalten. Es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren, als wir nur mit der Nachbarfirma hier in München konkurrieren müssen oder so, sondern wir konkurrieren per se immer sofort international. Das hat sich wirklich geändert. Die jungen Leute wissen das alle, die wachsen so auf. Manche müssen sich erst wohl und übel darüber im Klaren werden wahrscheinlich. Aber gerade diejenigen, die so ein Unternehmen lenken, kann ich nur empfehlen, schaut euch das an. Die Firma attraktiv und modern zu gestalten oder umzugestalten vielleicht auch, erfordert nicht gleich, dass man die ganze Firma umschmeißt. Das kann auch ganz gezielt vonstatten gehen. Ich verwende den Begriff anreichern hier sehr gerne. Man hat ja ein funktionierendes, erfolgreiches Unternehmen. Man kann es aber durchaus anreichern mit modernen Attributen. Auf die Human Resources gemünzt ist das natürlich die Weiterbildung.
Wenn Zuhörer dabei sind, die da noch Fragen haben, seid ihr natürlich herzlich willkommen und eingeladen. Meldet euch gerne bei uns, gerne bei Martin Nielsen. Wir stellen jederzeit auch den Kontakt einfach her und gehen gerne mit euch in den Austausch. Vielen lieben Dank für den super spannenden Austausch, sowohl zum eigenen HR-Thema als auch wirklich zu dieser Dienstleistung, die für vielerlei Unternehmen sehr interessant ist und mit Sicherheit in Zukunft noch viel interessanter wird.
Vielen Dank und das mit der Sympathie kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön.
Ich kann auch nur jedem empfehlen, macht mal einen Podcast hier, ist cool.
Das ist super. Wunderbar. Dann sagen wir nochmal Servus.
Servus.
Danke, bis dann.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bist du auf der Suche nach effizienteren Lösungen für deine Arbeitgebermarke und moderne Personalsuche? Möchtest du wissen, wie du dein Unternehmen gegenüber der Konkurrenz abhebst und attraktiv präsentierst? Dein Recruiting auf ein neues Level hebst und die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen findest? Und die Mitarbeiterbindung deutlich erhöhst? Dann melde dich gerne bei uns für einen unverbindlichen Austausch oder Rückfragen, Feedback und Support unter hello@stepup-pod-cast.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Homepage www.stepup-pod-cast.de.